Die Radio Wissen. Update.
This meeting is about people, our people.
Bei diesem Treffen geht es um Menschen, um unsere Menschen. Es klingt einfach und selbstverständlich, was UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zum Auftakt der Syrien-Konferenz in Gent forderte. Anderen Menschen helfen, Flüchtlinge aufnehmen. Trotzdem tut sich die Weltgemeinschaft schwer damit. Vor allem die Bereitschaft vieler reicher Länder ist enttäuschend. Das soll anders werden. Darum geht es im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Die größte Flüchtlingskrise unserer Zeit, so nennt Ban Ki-moon die dramatischen Folgen des Syrienkrieges. Seit 5 Jahren wird dort gekämpft, 250.000 Menschen wurden getötet, fast 5 Millionen sind vor Bomben und Hunger ins Ausland geflohen. Die meisten haben in den Nachbarländern Zuflucht gefunden.
Syria's neighbors have shown exceptional hospitality.
Syriens Nachbarn haben eine außergewöhnliche Gastfreundschaft gezeigt. Der 4-Millionen-Stadt Libanon hat mehr als 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Im Libanon sind 1/3 der Bevölkerung Flüchtlinge aus Syrien oder Palästina, hat mehr als 2,7 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. 600.000 sind in Jordanien, 250.000 im Irak, 120.000 in Ägypten.
And nearly 120.000 people refugees in Egypt.
Doch diese Länder sind überfordert und brauchen inzwischen selbst Unterstützung, um nicht unter der Last zusammenzubrechen. Die Geflüchteten dort sind in großen Lagern untergebracht, oft eingepfercht wie Gefangene. Jeder 10. lebt unter katastrophalen Bedingungen, sagte UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Fast 500.000 Menschen.
Sie sind durch Krieg und Zerstörung gegangen. Sie erlitten körperliche Gewalt und Missbrauch. Sie haben Familienmitglieder und Freunde verloren. Sie waren abgeschnitten von Ausbildung, Gesundheitsversorgung und der Möglichkeit zu arbeiten. Und viele haben keine Hoffnung mehr auf die Zukunft, denn die Lebensbedingungen für syrische Flüchtlinge sind schlecht.
Elend, Hoffnungslosigkeit und keine Perspektive. Das sind die Gründe, warum sich Flüchtlinge auf illegale und oft lebensgefährliche Fluchtrouten einlassen. Die Vereinten Nationen hoffen jetzt, dass sich vor allem die reichen Staaten nicht wegducken, sondern bis Ende 2018 wenigstens die besonders hilfsbedürftigen Flüchtlinge aufnehmen. Und zwar freiwillig, ohne dass die Menschen ihre weitere Flucht mithilfe von Schleppern organisieren müssen. 500.000 Menschen, das sei eine relativ kleine Zahl verglichen mit den Lasten, die die Nachbarländer Syrien seit Jahren tragen, so Ban Ki-moon. Eine gerechtere Verteilung dieser Lasten fordern Hilfsorganisationen, Experten und einige wenige Staaten schon lange. Verbindliche Zusagen hat die UNO bisher für nicht einmal 200.000 Syrer. Dabei sei es ein Gewinn, Flüchtlinge aufzunehmen, sagte Ban.
Heute sind sie Flüchtlinge, aber morgen können sie Studenten sein, Professoren, Wissenschaftler, Forscher, Arbeiter und auch Pflegekräfte.
And caregivers.
Nach Angaben der Hilfsorganisation Oxfam haben reiche Länder bislang nur einen Bruchteil der Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Deutschland, Norwegen und Kanada wurden auf der Konferenz für ihre Flüchtlingspolitik ausdrücklich gelobt. Die UNO hofft, dass jetzt auch Länder wie die USA, aber auch Frankreich oder die Niederlande nachziehen, damit Flüchtlinge gerechter und organisierter verteilt werden können. Ob das klappt, ist nicht sicher. Klar ist, es wird nicht die letzte Konferenz dieser Art bleiben. Weitere sind schon in Planung.
Was sonst noch wichtig war.
François Hollande ist mit seinen Plänen für eine Verfassungsänderung nach den Anschlägen von Paris gescheitert. Der französische Präsident wollte, dass verurteilten Terroristen die französische Staatsbürgerschaft entzogen wird. Jetzt hat Hollande seine Pläne aufgegeben. Der Widerstand aus den eigenen Reihen und der Opposition war zu groß. Nach einem halben Jahrhundert Militärherrschaft hat Myanmar wieder eine zivile Regierung. Rund 5 Monate nach ihrem Sieg bei der Parlamentswahl hat die Nationale Liga für Demokratie die Staatsgeschäfte übernommen. Die Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Sie kann allerdings nicht selbst Präsidentin des Landes werden. Das hatte die Militärregierung durch eine Sonderregelung in der Verfassung verhindert. Stattdessen wird sie Außen-, Bildungs- und Energieministerin und Leiterin des Präsidialamtes. Als neuer Präsident wurde Thin Cho vereidigt, ein langjähriger Vertrauter von Suu Kyi. Eine Woche nach den Terroranschlägen von Brüssel wird die Kritik an den belgischen Behörden lauter. Der neueste Vorwurf kommt aus den Niederlanden. Auch von dort soll es Warnungen vor den Attentätern gegeben haben. Entsprechende Informationen aus den USA seien den belgischen Behörden weitergegeben worden, hieß es, und zwar 5 Tage vor den Anschlägen. Ich weiß von nichts, sagte dazu Belgiens Justizminister Koen Gens.
Ich habe den Bericht der Staatsanwaltschaft gelesen. Deshalb weiß ich, dass das FBI die Informationen Information nicht an uns gegeben hat. Das ist alles, was ich im Augenblick sagen kann. Alles Weitere müssen Sie die Polizei fragen.
Ich kann sagen, den Rest müssen Sie fragen an die gerichtliche Polizei.
Und die sagt, bei den Informationen sei es um etwas ganz anderes gegangen. Aussage gegen Aussage. Unklar bleibt, warum die belgischen Behörden nicht direkt von den USA informiert wurden. Demnächst wird sich wohl ein Untersuchungsausschuss mit der Frage beschäftigen, was tatsächlich wann von wem vermasselt wurde. Nach Medienberichten gab es nach den Anschlägen mindestens ein Dutzend Ermittlungspannen wegen Kompetenzgerangel, Schlampereien und schlechter Organisation.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Dass den belgischen Behörden bei den Ermittlungen zum Terroranschlag in Brüssel Pannen passiert sind, wird auch im Netz viel diskutiert. Karl-Heinz Faltermeier meint bei tagesschau.de, Schwachstellen gibt es in jeder Verwaltung und Bürokratie und niemand kann Gedanken lesen. Glaubt wirklich jemand, dass irgendein Mitarbeiter oder Beamter mit Absicht etwas falsch macht? Emil 66 schreibt, die Frage ist, unter wie vielen Falschmeldungen war die richtige versteckt? Oder war es wirklich eine gezielte, präzise Meldung? Und Gultopper fragt, hätte man die Informationen zum damaligen Zeitpunkt wirklich anders einschätzen können? Sehr bedingt nur, nehme ich mal an. Handlungen lassen sich nicht wirklich genau vorhersehen und bei der großen Anzahl an potenziellen Möglichkeiten bleibt eben nur im Nachhinein, die Scherben aufzukehren und klug zu analysieren. Luceus analysiert auf Zeit.de, wenn man tief genug gräbt, offenbaren sich überall teilweise schwere Ermittlungsfehler. Das Problem des Terrors hingegen ist nicht durch die Polizei oder die Ermittlungsbehörden entstanden, sondern durch die misslungene Integration von jungen Muslimen. Es ist eine Kombination aus Laissez-faire in Beziehung auf Bildung und Stigmatisierung seitens der Politik, die die Menschen radikalisiert.
Was noch wichtig wird.
Die CDU in Baden-Württemberg entscheidet am Abend, ob sie mit den Grünen über eine gemeinsame Landesregierung verhandeln will. So eine grün-schwarze Koalition hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Fraktionschef Guido Wolf hat schon klare Vorstellungen, wie die Rolle seiner CDU in einer Koalition aussehen soll.
Da gibt es das erkennbare Bedürfnis, darum zu ringen, dass wir in einem solchen Bündnis auch unsere Handschrift als CDU deutlich machen können.
In Baden-Württemberg ist Grün-Schwarz die letzte Möglichkeit, eine stabile Regierung hinzubekommen. Für alle anderen Bündnisse gab es keine Mehrheit. Er wollte ein Groß-Serbien und zwar um jeden Preis. Der serbische Nationalistenführer Vojislav Šešelj gilt als einer der schlimmsten Kriegstreiber auf dem Balkan in den 90er Jahren. Morgen wird das UN-Kriegsverbrechertribunal sein Urteil sprechen. Die Anklage wirft ihm vor, im jugoslawischen Bürgerkrieg Zehntausende Menschen ermordet oder vertrieben zu haben. Die Urteilsverkündung wird allerdings ohne den Angeklagten stattfinden. Šešelj war vor 2 Jahren aus der Haft entlassen worden, weil er an Krebs erkrankt war. Seitdem weigert er sich nach Den Haag zurückzukommen. Für die Urteilsverkündung morgen hat er nach eigenen Worten keine Zeit, weil er Wahlkampf machen muss als Spitzenkandidat der serbischen radikalen Partei. Die hat bei den Parlamentswahlen in 4 Wochen gute Chancen, drittstärkste Kraft zu werden.
Und sonst in der Welt?
China verschärft seine Regeln für das Internet. Viele Unternehmen, die eine Domain registrieren lassen wollen, müssen sich jetzt an eine staatliche Behörde wenden. Das Online-Angebot muss über einen chinesischen Server laufen. Das hat das Ministerium für Informationstechnologie bekannt gegeben. Die Regelung gilt demnach für Firmen, die im Netz Dienstleistungen anbieten. Experten vermuten, dass die Regierung diese Firmen strenger überwachen und in einigen Fällen Seiten blockieren will. Das könnte auch ausländische Unternehmen betreffen, die in China aktiv sind. In Australien ist ein riesiger archäologischer Schatz gefunden worden mit Objekten der Ureinwohner. Nach Angaben von Experten handelt es sich um mehr als 20.000 Gegenstände. Darunter sind vor allem Waffen wie Speere und Steinspitzen, aber auch Kultobjekte. Eine Firma, die das Kulturerbe der Aborigines pflegt, erklärte, das sei eine unfassbar wichtige Stätte, nicht nur für die Aborigines, sondern für das ganze Land. Die Gegenstände wurden am Rand von Sydney bei Bauarbeiten gefunden. In dem Vorort läuft ein millionenschweres Verkehrsprojekt, das musste jetzt erstmal gestoppt werden. Experten vermuten, dass die Aborigines dort vor mehr als 200 Jahren ein Waffenlager hatten für ihren Kampf gegen die britischen Kolonialisten. Die Aborigines gelten als älteste bestehende Kultur der Welt. Ihre Geschichte reicht mehr als 40.000 Jahre zurück. In den USA vergeht kein Tag ohne Schlagzeilen mit Präsidentschaftsbewerber Donald Trump, oft wegen seiner markigen Sprüche oder verbalen Attacken. Gegen Demonstranten auf seinen Wahlkampfveranstaltungen werden da schon mal als Müll bezeichnet. Zwischen Trump-Gegnern und Anhängern hat es auch schon mehrmals Rangeleien gegeben. Jetzt ist Trumps Wahlkampfmanager Corey Lewandowski wegen eines Übergriffs auf eine Reporterin ins Visier der Justiz geraten. Lewandowski soll die Journalistin umgerissen haben und ein Handyvideo soll das belegen. Trumps Kampagnenmanager ist wegen Körperverletzung angeklagt. Der Milliardär sieht sich in einem Fernsehinterview dagegen selbst als Opfer. Die Reporterin habe ihn gepackt und einen Gegenstand in der Hand gehabt. Vermutlich war es aber, so Trump, wohl nur ein Stift. Der Weltfußballer Lionel Messi wollte nett sein und hat sich dabei mit vielen Ägyptern verscherzt. Die empören sich über ein Geschenk des Argentiniers. Der hatte während eines Interviews im ägyptischen Fernsehen der Moderatorin seine Fußballschuhe übergeben, damit der Sender die Schuhe für einen guten Zweck versteigert. Was Messi offenbar nicht wusste, Schuhe gelten in der arabischen Welt als unrein, sind also ein echt unpassendes Geschenk. Ein Politiker schimpfte jetzt im Fernsehen, die Ägypter seien in den letzten 7000 Jahren nie so gedemütigt worden. Auch vom ägyptischen Fußballverband kommt heftige Kritik. Einer aber springt Messi bei. Der ägyptische Ex-Fußballer Mido findet fast poetische Worte. Er sagte, das Wertvollste, was ein Schriftsteller besitzt, ist seine Feder. Und beim Fußballer sind es seine Schuhe.
Wissensnachrichten.
Einhörner, die gehören zu den festen Einrichtungsgegenständen in Kinderzimmern von kleinen Mädchen. Aber wirklich existiert haben sie nie. Dachte ich bis jetzt. Denn Archäologen haben eine neue Studie vorgestellt und darin zeigen sie Einhörner und Menschen, die haben mal zusammengelebt und zwar außerhalb von Kinderzimmern. Veronika von Borries, wie sah denn das Einhorn aus dieser sagenhaften Zeit aus?
Naja, also, um es gleich mal vorauszuschicken, so wie das Glitzereinhorn deiner kleinen Schwester hat es bestimmt nicht ausgesehen. Die Forscher haben ein Schädelfragment gefunden von Elasmotherium sibiricum, also dem sibirischen Einhorn. Das Fossil lag an einem Flussufer in Kasachstan. Das sibirische Einhorn, das kannten Archäologen schon länger. Bis jetzt dachte man aber halt, dass die Tiere schon vor mehr als 300.000 Jahren ausgestorben sind. In der neuen Studie haben die Forscher jetzt gezeigt, Irrtum, zumindest mal das Exemplar, das sie gefunden haben, das ist erst vor gut 30.000 Jahren gestorben. Und das war zu einer Zeit, als eben in der Gegend Menschen wohnten. Und weil man weiß, dass diese Menschen auch Jäger und Sammler waren, muss ich dir noch was Schlimmes sagen, nämlich, die haben das Einhorn wahrscheinlich gejagt und auch gegessen.
Was? Einhörner jagen? Das geht ja gar nicht.
Ja, sag das mal einem Eiszeitmenschen. Aber im Ernst, dass sie Sibirische Einhorn, das war auch nicht so eine richtige Schönheit, wie du dir das wahrscheinlich vorstellst, so wie so ein weißes Pferd mit Horn und so, sondern es sah eher aus wie ein ziemlich großes Nashorn, aber eben nur mit einem Horn. Es war so um die 2 Meter hoch, wog mehr als 3 Tonnen, es hatte zottelige Haare, also jetzt nicht gerade so ein graziler Zeitgenosse.
Schade eigentlich, aber wie kommt es dann eigentlich, dass wir diese Fantasievorstellung vom Einhorn haben? Also weißes Pferd, lange Mähne, gedrehtes Horn, steht immer unterm Regenbogen.
Also darüber gibt es verschiedene Spekulationen. Eine Theorie ist, dass es ein klassischer Übersetzungsfehler ist, und zwar aus der Bibel. Also von der Antike bis in die Moderne, da ging man davon aus, dass in der Bibel die Rede ist von Einhörnern. Aber das hat ein Sprachwissenschaftler dann im 18. Jahrhundert nachgewiesen. Es handelt sich um Übersetzungsfehler. Gemeint war eigentlich ein Auerochse.
Weiß man, wie das passieren konnte?
Also im antiken Babylon, da wurden Auerochsen auf Reliefen von der Seite dargestellt. Das sah dann so aus, als hätten die nur ein Horn auf dem Kopf. Na, und dann haben die Übersetzer gedacht, okay, mein Bibeltext, der spielt in Babylon, da geht es um dieses Tier, das ich selbst nicht kenne, aber ich habe ja mal ein Bild gesehen. Da hat das Vieh nur ein Horn. Also ein Horn.
Na gut, klingt logisch. Vom Einhorn jetzt zum Schmetterling, den könnte es demnächst in Europa nicht mehr geben.
Ja, davon berichten deutsche Forscher im Fachjournal Conservation Biology. Demnach haben die Anzahl und die Arten von Schmetterlingen in den letzten 200 Jahren drastisch abgenommen. 1840 waren es knapp 120 Arten, 2013 nur noch gut 70 verschiedene Schmetterlinge. Der Untersuchungsort war ein Naturschutzgebiet bei Regensburg. Besonders für die letzten 30 Jahre sei die Aussterberate höchst besorgniserregend. Als Ursache nennen die Wissenschaftler die intensivere Landschaftsnutzung und den Klimawandel. Die Forscher empfehlen, für Schmetterlinge sollten dringend Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Zum Beispiel Netze. Zum Schluss schauen wir noch nach Australien. Da wird gerade darüber gestritten, ob man von Besiedlung oder Invasion sprechen soll. Worum geht es denn da konkret?
Also es geht um die Entdeckung Australiens durch die Europäer und die Universität New South Wales. Die lehrt ihre Studenten jetzt, die Begriffe Invasion und Besatzung zu benutzen, wenn es um die ersten englischen Siedler rund um den Seefahrer James Cook geht.
Und warum wird darüber gestritten?
Na, normalerweise steht in den Geschichtsbüchern in Australien, dass der Kontinent entdeckt wurde und die Siedler sich niedergelassen haben. Aber zum Beispiel für die Ureinwohner Australiens, also die Aborigines, bedeutete das ja eben auch, dass sie enteignet und unterdrückt wurden. Und mit den neuen Begriffen Invasion und Besatzung will die Uni diesem Geschichtsverlauf jetzt gerechter werden.
Aber da sind einige nicht einverstanden mit.
Nee, die konservative Zeitung Daily Telegraph warf der Uni zum zum Beispiel vor, die Geschichte neu schreiben zu wollen. Ein Radiomoderator bezeichnete die Interpretation der Uni sogar als Müll. Die Uni, die wehrt sich gegen die Vorwürfe. Sie sagt, immerhin, die Studenten seien ja nicht verpflichtet, die Wörter Invasion und Besatzung zu nutzen.
Einhörner, Schmetterlinge und ein Streit in Australien. Veronika von Borries war das mit den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Der Tag geht in vielen Gegenden mit Regen zu Ende. Nur ganz in der Nähe der Alpen bleibt es trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis 1 Grad. Morgen wird es im Norden bewölkt, in der Mitte wieder grau und nass. Im Süden dafür fast schon sommerlich mit Sonne und Temperaturen deutlich über 20 Grad. Im Rest des Landes sind höchstens 13 Grad drin. Flächendeckend freundlicher wird es erst am Wochenende.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.